Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Mord, menschliche Abgründe, Rosenheim und ein liebevoller Blick auf das, was unsere Gegend so ausmacht. Das ist ihr Geschäft. Sie ist eine, deren Weg in Oberbayern begonnen hat und die nach vielen Reisen wieder zurückgekehrt ist. Dabei war sie stets Teil der schreibenden Zunft, sei es als Journalistin oder wie eben jetzt als Krimiautorin. Mit ihren Büchern Wildfutter und Liebestöter hat sie in der bayerischen Krimiwelt für Furore gesorgt. Sie ist Teil des Syndikats, eines Vereins zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur und blickt überhaupt auf ein äußerst aufregendes Leben. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Alma Bayer.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für die nette, tolle, herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Liebe Alma, jetzt wo ich gerade schon mit eurem Verein angefangen habe, Syndikat, bezeichnet man ja ein geschäftliches Unternehmen, das ein getarnter Zusammenschluss von Verbrechern ist. Sag mal, wie viel kriminelle Energie braucht man denn eigentlich selbst, wenn man Krimis schreibt?
Das ist natürlich jetzt eine ausgefuchste Frage. Zumindest eine gewisse Faszination fürs Kriminelle, glaube ich, muss schon da sein. Und vor allem so eine Neugierde und so ein Drang, das zu verstehen, warum Leute machen, was sie machen. Also warum werden Leute kriminell? Warum geraten Menschen in Situationen, wo sie vielleicht einen Mord verüben? Also ich denke, wenn ich jetzt so reingehe in die Frage und drüber nachdenke, glaube ich, dass das der Grund ist, warum mich Krimis faszinieren und warum mir das selber Spaß macht, Krimis zu schreiben. Weil ich spannend finde, in menschliche Abgründe zu schauen und weil ich ja schon auch sehen möchte, wie kommen so Situationen überhaupt zustande.
Ist es dann so, dass du sagst, bei deinen ganzen Überlegungen und Auseinandersetzungen mit den Themen, dass du glaubst, dass jeder Mensch irgendwo sowas in sich trägt oder Situationen entstehen können, wo das mit einem passiert, dass man über seine eigenen Grenzen hinweggeht? Muss ja nicht immer unbedingt ein Mord sein,
ja? Ja, ich glaube schon, dass Menschen in Extremsituationen extrem reagieren können. Extrem menschlich und wunderbar, aber auch das Gegenteil davon.
Wir sind ja jetzt hier bei Hicktown Records in Nickelheim. Da gibt es ja auch eines deiner Bücher, das was mit Nickelheim zu tun hat, im weitesten Sinne. Magst du uns da mal kurz was drüber erzählen?
In Nickelheim. Ich bin immer nach Nickelheim gekommen mit meinem älteren Sohn zu dem Fußballspielen. Mein älterer Sohn, der jetzt begeisterter Basketballspieler ist, hat in der jüngeren Kindheit ganz begeistert Fußball gespielt. Und ich war dann halt mit ihm ganz oft bei Fußballspielen mit dabei und gerne mit dabei. Und war dann doch immer wieder überrascht, wie sich Eltern am Spielfeldrand verhalten haben. Das ging so weit, dass zum Beispiel in Starnberg am Fußballplatz ein Plakat stand, das waren die Eltern gerichtet. Die Eltern sollen sich doch bitte daran erinnern, dass hier Kinder auf dem Platz spielen und sich dementsprechend zu verhalten. Und ich habe vorher auch schon öfters in Zeitungen gelesen über Fußballeltern und wie es dazugeht und hätte das nie geglaubt. Aber obwohl ich jetzt selbst im Verein meines Sohnes wirklich auf viele nette Eltern getroffen bin, habe ich auch viel genug Szenen erlebt, um zu sagen, wow, das geht auch ganz anders. Also da war ich schon überrascht, schockiert, fasziniert. Und wenn es nicht so traurig gewesen wäre, wäre es auch wahnsinnig witzig gewesen. Also wenn dann teilweise Väter auf einen Schiedsrichter zustürmen.
Also das habe ich auch schon alles gesehen, ja. Also das ist Wahnsinn.
Es ist wirklich unglaublich. Die Kinder wollen wirklich nur spielen. Die haben ihren Spaß und die Eltern gehen da teilweise mit einem Ernst an die Sache ran. Und auch so unrealistisch, dass man denkt, Mensch, dein Kind spielt gut, aber spielen viele Kinder gut bis zum FC Bayern.
Schaffen es nur wenige.
Ja, wirklich auch, dass ich mir denke, Mensch, dieser Druck, der da schon auf Kinder ausgeübt wird und diese Erwartungshaltung und, ja, und diese Erlebnisse, und die haben mich dann doch dazu geführt, dass der erste Mensch, den ich um die Ecke gebracht habe in Krimis, ein Fußballtrainer war, und daraus ist dann Wildfutter entstanden.
Ah ja. Aber die Leiche ist jetzt nicht in Nickelheim in der Fulzen gelegen, oder?
Nein, ein Teil davon hat man im Wildpark gefunden, im Blindham.
Ah, okay, ein Teil davon. Alma, wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her? Bist du hier direkt aus der Gegend?
Nein, früher war für mich Rosenheim die große weite Welt, weil ich nämlich in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen bin, zumindest die ersten 5 Lebensjahre, nämlich in Kerschbaum bei Gas am Inn. Mhm. Und wenn man damals in die große Stadt gefahren ist, gell, dann ist man nach Rosenheim gefahren. Und
das hört sich so an, als ob du schon 100 warst. Also, ja. Aber Gas am Inn ist natürlich schon selber ein bisschen abgelegen. Ja.
Und Kerschbaum ist wirklich ein kleines Dorf, ein Weiler, können wir schon fast sagen, obwohl es einen Tante-Emma-Laden damals gab, die Frau Wimmer. Und ja, und dann ist man entweder nach Wasserburg gefahren, das war dann schon eine Reise. Und wenn es ganz großartig werden sollte, dann ist man nach Rosenheim gefahren. Und für mich war also als Kind, damals als kleines Kind, habe ich gedacht, wow, Rosenheim, da möchte ich mal hin. Und irgendwann landet man dann in Rosenheim.
Pass auf, was du dir wünschst, gell? Ja. Irgendwie als Kind schon. Es gibt ja so einen Ausspruch von dir, ich bin mit Fernweh geboren, wenn man mal so in deiner Kindheit nur bleibt. Ja. Wie hat sie denn das erste Mal geäußert? Waren das dann schon so, wenn du sagst, wir sind da nach Rosenheim gefahren, war das schon so ein Gefühl von bisschen große, weite Welt?
Ja, vielleicht schon immer einmal das, ja. Und schon immer das Gefühl, es könnte irgendwo was passieren und ich bin nicht dabei. Und das wollte ich nicht. Also ich wollte schon immer ran ans Geschehen, rein ins Geschehen, neue Sachen kennenlernen. Und wollte dann, also Rosenheim war so der erste Sehnsuchtsort, und im Laufe der Jahre dann so als Jugendliche ist es dann Amerika geworden, dann wollte ich unbedingt nach Amerika, also das war dann der nächste Sehnsuchtsort, und das habe ich dann auch gemacht.
Da sprechen wir dann nachher nochmal so drüber, über deine ganzen Stationen. Was wolltest du eigentlich als Kind beruflich werden? Hattest du einen Berufswunsch als Kind?
Mein Opa war Polizist, gell? Also das passt. Wäre jetzt schön, wenn ich sagen könnte, ich wollte eigentlich als Kind Kommissarin werden, und dann habe ich doch lieber Krimis geschrieben, ehrlich?
Ich wollte tatsächlich als Kind Kommissarin werden.
Und liest dann jetzt gern Krimis?
Ja, ich lese schon ganz gern ab und zu Krimis. Also so spannende Geschichten und so, ja, schon meins. Ja,
und du gehörst dann wahrscheinlich zu den Leuten, die die ersten Seiten lesen und wissen, wer es war, oder?
Nicht immer. Nicht immer, aber häufiger, also auch in so Filmen und so häufiger mal, das stimmt schon. Also, aber das ist interessant. Aber wolltest du als Kind schon Bücher schreiben? War das damals schon für dich klar?
Ja, das war in der Tat mein erster Berufswunsch, weil ich immer schon gern gelesen habe. Also ich habe, ja, sobald ich lesen konnte, habe ich eigentlich gelesen. So diese von Hanni und Pumuckl, Hanni und Nanni, wie man sich so, so die ganze Einsteiger trugen. Und ich wollte dann immer schreiben, habe aber, weil ich bin ja auf dem Land groß geworden, nicht in einem Umfeld, wo die Leute Journalist gewesen wären oder, ja, und dann irgendwann habe ich mir selber gedacht, ja, bist vielleicht ein bisschen großenwahnsinnig, wenn du Journalistin werden willst, und habe mich, ich habe dann mittlere Reife, mit 16 mit der Schule fertig gewesen. Ich habe mir gedacht, shit, was machst du denn jetzt, gell? Gleich war in der Schülerzeitung und wollte dann eben eigentlich erstmal Journalistin werden, weil um Bücher zu schreiben, hätte mir damals garantiert noch das Sitzfleisch gefehlt. Ja, aber ich habe halt dann erstmal überlegt, Mensch, was mache ich denn? Und weil mir nichts Besseres eingefallen ist und die Zeit gedrängt hat, alle anderen hatten schon Lehrstellen und weiter auf die Schule wollte ich auch nicht gehen, ich meine, okay, dann gehst du zur Bank. Also, da verdient man wenigstens was. Und
sehr vernünftig, sehr, ja, vernünftig. Waren bestimmt alle zufrieden mit dir, dass du, ja, zur Bank gegangen bist.
Zur Bank gehen mit einem Mathe-Fünfer. Also, ich packe hier alles aus jetzt, gell? Ja, dann war ich in der Bank, in der Raiffeisenbank. Ich muss jetzt auch sagen, im Nachhinein, obwohl ich als Jugendliche und junge Erwachsene dann auch oft gedacht habe, Mensch, hat es unbedingt sein müssen? Also als Bankausbildung, du in der Bank, also wie blöd warst du denn damals? Muss ich im Nachhinein sagen, doch, das war schon auch auf eine positive Art und Weise prägend, weil was mir Spaß gemacht hat von Anfang an war, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Also so dieses Kundenberatung und so, das war echt mein Ding. Ich habe mich wirklich gern mit den Leuten unterhalten. Es war damals auch noch zu einer Zeit, in der noch nicht so ein Verkaufsdruck geherrscht hat. Also du konntest noch
mehr
ehrlich
Dienstleistung
und gut. Ja, und es war einfach, die Kollegen waren nett. Also ich, also aus heutiger Sicht sage ich, so schlecht war das gar nicht. Und es hat sicher auch dazu geführt, dass ich bei Finanzen relativ fit bin und auch so als Freiberuflerin, so durch die ganzen Höhen und Tiefen, die man ja da manchmal zum Durchleben hat, also immer gute oder weitgehend vernünftige und gute Entscheidungen getroffen habe. Also hörten sich das jetzt an, fast ein bisschen spießig, gell? Ja, aber es war schon mal ganz gut, ein bisschen zu lernen, wann ist mein Plus, wann ist mein Minus. Und manchmal ist halt ganz vernünftig, ein bisschen zu schauen, dass nicht alles rausgeht.
Ich finde das sehr lustig, weil ich habe ja sowas Ähnliches gemacht. Ich habe ja Industriekauffrau gelernt nach dem Abi, wo es kein Mensch damit gerechnet hat, dass ich so einen Beruf mache. Und ich habe erstmal irgendwie, ich habe gewusst, ich bleibe da nie.
Ja.
Aber es hat mir nicht geschadet. Und es war eigentlich ganz gut. Und ich profitiere genauso, wie du das jetzt gerade sagst, auch bei meinen ganzen Tätigkeiten immer noch davon, dass ich das damals irgendwie so ein bisschen gelernt und mitgekriegt habe.
Ja, also. Und allein schon, weil man mit ganz vielen verschiedenen Menschen in Berührung kommt, oder? Das fand ich auch so spannend, dass du sagst, wenn du so früh ins Berufsleben einsteigst, du bist einfach, du kriegst schon mal echt eine Menge vom Leben mit.
Du hast diese Lehre dann abgeschlossen?
Ja, ich habe es abgeschlossen.
Und hast du dann da noch gearbeitet oder bist du gleich weg?
Ich habe dann noch ein Jahr gearbeitet und gespart, weil ich ja nach Amerika wollte. Und dann bin ich nach Amerika. Ich habe damals geschaut, okay, was kann man machen? Wie komme ich nach Amerika? Au-pair wollte ich nicht machen, weil Haushalt war damals wie heute nicht so mein Ding. Das habe ich schon früh erkannt. Und dann habe ich herausgefunden, dass Disney World junge Leute aus allen Ländern sucht, die dort in Florida im Epcot Center, da gibt es ja so diese verschiedenen Pavillons, so deutsche, in deutschen, italienisch und so, da sind die Länder um so einen See rum aufgebaut und in diesen kleinen Abbildungen der verschiedenen Länder arbeiten dann auch junge Menschen aus den Ländern eben. Und da habe ich mich für so ein internationales Fellowship-Programm, hieß es damals, beworben. Und hatte das wahnsinnige Glück, dass ich da als eine von drei Deutschen genommen wurde. Und dann bin ich nach Florida zu Disney und habe bei Disney World gearbeitet. Genau. Und
hab dann was hast du da genau gemacht?
Also das erste Jahr habe ich 4 Monate im Biergarten in Disney World Bier und Schweinsbraten serviert.
Ach, authentisch.
Ja, im Dirndl, gell? Und dann habe ich noch 4 Monate auf dem Epcot-See so als Kapitänin ein Boot gesteuert. Das war jetzt nicht zu schwer, aber das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also da fand ich auch das Kostümchen sehr schön. Und dann habe ich noch 4 Monate Kuckucksuhren verkauft.
Also sehr bunt gemischt. Also war das dann ein Jahr lang?
Das war ein Jahr. Und das Tolle war, dass wir halt wirklich aus 11 verschiedenen Ländern ungefähr 50 Jugendliche waren. Und das Tolle ist, wir haben uns in dem Jahr vor Corona nochmal alle in Lissabon getroffen. Und es war so ein tolles, berührendes Erlebnis, also diese Menschen nach fast 30 Jahren wiederzutreffen. Also es war so toll. Und dann noch zu merken, wow, da ist noch so viel da. Also das war wirklich ein absolutes Highlight, weil diese Gruppe junger Menschen, einfach, jeder ist so jung, jeder ist in einem ganz neuen Umfeld. Wir waren einfach damals so offen und so aufgeschlossen. Und ja, und das sind diese Menschen noch immer. Und ich habe mich so gefreut und wir sind alle in Kontakt geblieben.
Das ist also irre, oder?
Ja.
Also so lange Zeit, das zu halten.
Ja, also aber ich glaube, weil das für alle so ein ganz besonderes Jahr war. Und einfach in
aber
der
prägend.
Zeit. Ja, total prägend. Und in der Zeit, in der man einfach ja auch noch so geformt wird, einfach oder so offen ist und so auf der Suche ja auch noch und wo Eindrücke vielleicht noch stärker wirken.
Bist du dann nach dem Jahr wieder nach Hause oder wie ging es dann weiter bei dir?
Also da hätte ich es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, wieder zurück nach Hause ins Bankerleben. Ich hatte dann das Glück, dass Euro Disney so aufkam und die haben dann dort in Amerika für Euro Disney Leute gesucht. Und dann habe ich mich da beworben und bin dann dort für Euro Disney als Tourguide ausgebildet worden. Und hätte dann, also ich habe dann in Amerika in einem zweiten Jahr Leute als Tourguide, so als Gästeführerin, durch die Parks geführt, durchs Magic Kingdom damals dann. Da habe ich dann gewechselt von dem Epcot Center zum Magic Kingdom und bin dann nach dem Trainingsjahr nach Paris gekommen. Und ich konnte kein Französisch. Ich war so naiv, dass ich mir gedacht habe, okay, das erste Jahr in Amerika, mei, da bin ich mit meinem Schulenglisch hin. Das war schon okay, aber mir dachte, vor Ort, ich habe dort so schnell gelernt. Ich habe in Amerika in 2 Monaten mehr gelernt als in 2 Jahren in der Schule. Also dachte ich mir, ach, das geht dir mit Französisch dann genauso. Und die Franzosen sind genauso nett wie die Amerikaner. Also ja, um es kurz zu machen, ich habe dann nach 4 Monaten meine Sachen gepackt, gekündigt und habe gesagt, Frankreich, nein, danke. Um die Geschichte rund zu machen, muss ich sagen, ich bin heute mit einem Franzosen verheiratet. Also
das sehr ist, konsequent.
Ja, genau. Und ja, also Disney eben erstmal und dann Euro Disney und Gästeführerin. Und dann bin ich wieder zurückgekommen zu meinen Eltern. Hab da an der Tür geklingelt. Da habe ich gedacht, ich bin gern bei meinen Eltern, also um das mal. Aber trotzdem war das natürlich ein kleines bisschen eine Niederlage, weißt, erst mit fliegenden Fahnen nach Amerika und dann nach Frankreich, zack, jetzt die große weite Welt. Und dann stehst mit deinem Koffer wieder da und weißt
gar nicht. Vor dem Elternhaus.
Ja. Und das bleibte natürlich auch noch. Ja, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mir gedacht, gut, hast du die Bankausbildung? Und dann habe ich mich wieder bei der Bank beworben, mit dem Ziel, halt erstmal wieder ein bisschen Geld zu verdienen und dann die nächste Reise oder was auch immer zu planen. Und das war dann nach der Wiedervereinigung. Und damals, ich bin zur Commerzbank nach München gegangen, habe dann auch in München eine kleine Wohnung gehabt und war dann da in München in der Commerzbank in der Leopoldstraße. Damals gab es die Commerzbank ja noch. Ich glaube, gibt es gar nicht mehr. Genau. Und saß dann da wieder und habe mir gedacht, ja, jetzt sitzt da, gell? Das war jetzt auch nicht so, was du da vorgestellt hast. Und dann kam so ein Rundschreiben auf meinem Schreibtisch, dass alle so regionalen Stellen hätten schon genug Leute nach Berlin geschickt oder in den Osten damals noch, nur München nicht. Die Münchner wollten scheinbar nicht weg aus München. Und also es müssen sich jetzt hier unbedingt ein paar Leute finden, die auch in den Osten gehen. Und dann mir gedacht, ja, neues Abenteuer, das bin ich. Osten, ja, und zwar Ost-Berlin. Und dann habe ich bei der Personalabteilung angerufen und habe gesagt, also ich wäre bereit für Ost-Berlin. Und dann bin ich nach Berlin.
Und aber immer noch im Rahmen der Bank.
Immer noch im Rahmen der Bank, genau. Dann bin ich Berlin, Alexanderplatz, Commerzbank. Das war damals eine richtig tolle, spannende Zeit. Also das war genauso, wie man es gelesen hat, dass Leute mit Plastiktüten kamen, die voll mit Geld waren. Es war einfach eine tolle Stimmung unter den Mitarbeitern. Also das war wirklich ein tolles Miteinander, eine tolle Aufbruchsstimmung. Ich habe noch heute eine ganz gute Freundin aus der Zeit. Also es ist wirklich, ja. Und dann bin ich 4 Jahre in Berlin geblieben. Begeistert in Berlin geblieben.
Wann ging dann das mit dem Journalismus so richtig los bei dir?
Ja, dann war ich irgendwann mal 25, gell? Und habe mit dieser guten, wirklich guten Freundin aus Berlin, sind wir dann mal auf die Pfaueninsel gefahren mit ein Packen Zeitungen, weil wir beide festgestellt haben, also Bank kann es jetzt auch nicht sein. Wir waren dann oft berufsbedingt in der Zentrale und sind dann durch diese langen Gänge und alle in ihren Anzügen und mit diesen ernsthaften Gesichtern. Da haben wir gedacht, nee, so willst du nicht werden, gell? Also das kann es jetzt nicht sein. Ja, und was will man dann machen? Dann weiß ich, dann haben wir uns echt Wochenendzeitungen genommen, sind auf die Pfaueninsel gefahren, haben die ganzen Anzeigen, Stellenanzeigen durchgeguckt und haben geschaut, gibt es nicht irgendwas, was spannender ist? Haben aber nichts gefunden und dann haben wir uns gefragt, ja, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Und dann waren wir uns beide einig, wir wollen weg, wir wollen reisen und wir wollen die Welt sehen. Ja, und kaum stand der Entschluss, haben wir dann beide gekündigt und ein Ticket nach Mexiko gekauft.
Ach so.
Ja, also das hört sich jetzt im Nachhinein alles, wenn ich so erzähle, denke ich mal, schon ein bisschen spinnert, ein bisschen verrückt, aber damals, das war einfach...
Ja, ihr habt ja das gemacht, wonach euch war.
Ja, und wir waren ungebunden und ich würde es auch wieder so machen. Also ich finde, das waren auch die richtigen Entscheidungen. Und genau.
Also einfach so nach Mexiko.
Dann sind wir nach Mexiko.
Ohne großen Plan, was ihr da tun wollt. Ja. Oder,
ja, wir haben da, ich traue mich das jetzt fast gar nicht sagen.
Doch,
ich weiß, wir sind jetzt hier so, das ist jetzt so eine schöne, nette, intime Atmosphäre. Man hat so das Gefühl, ich spreche jetzt nur mit dir, aber wenn es dann rausgeht, ist es dann vielleicht ein bisschen peinlicher. Aber wir sind dann in der Tat in Acapulco. Erstmal nach Acapulco. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt irgendwie, es war dann, für mich war dann schon klar im Laufe der Zeit, eigentlich möchte ich schreiben. Und ja, meine erste, dann bin ich erstmal ein bisschen in die Rolle der Schriftstellerin geschlüpft und bin dann mit der Freundin, wir sind dann nach Acapulco in den Yachthafen und haben gesagt, Mensch, einmal auf so eine tolle Yacht, gell, das wäre super. Und dann sind wir in den Yachthafen, haben uns eine schöne Yacht ausgesucht, sind wir zum Hafenmeister. Ich meine, im Endeffekt, heute denkt man total bescheuert, aber es auch, hilft auch, wenn man naiv ist. Das muss ich echt sagen. So eine gewisse Naivität hilft einem wahnsinnig. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen naiv. Das hilft echt. Und auf jeden Fall sind wir zum Hafenmeister. Sagen wir, wem gehört denn diese tolle Yacht da draußen? Ja, die gehört dem und dem. Und die liegt jetzt gerade hier im Hafen mit dem Captain so und so. Ich habe den Namen noch und alles, aber das traue ich mir jetzt nicht. Und er hat gesagt, gut, wir warten auf den. Und dann kam der, die Yacht hat einen reichen Mexikaner gehört, der hat sich in Australien als Kapitän angeheuert und einen sehr netten schwulen Steward aus England. Und die kamen dann auf uns zu, wir haben uns da hingesetzt in diesem Café und haben dann erzählt, ich wäre Schriftstellerin, der nächste Roman soll auf einer Yacht spielen und deshalb würde man gerne ein bisschen recherchieren. Und so sind wir auf die Yacht gekommen. Heute denke ich mir, was für ein Wahnsinn. Gut, dass ich keine Tochter habe, die ähnlichen Mist machen könnte. Ich würde es gerne sagen, weil wir haben einfach das gute Gefühl gehabt, dass es gute Typen waren. Waren es auch. Es ist alles gut gegangen, aber hätte auch anders laufen können, gell?
Hätte anders laufen können, aber ja. Immer und überall nur die Schreckgespenster zu sehen, hilft einem halt auch nichts.
Eben, gell?
Aber schon eine irre Geschichte.
Ja.
Ja. So startete also deine Schriftstellerinnenkarriere mit einer
schamlosen Lüge.
Recherchierung
ja.
Auf einer Yacht.
Ja. Man könnte sagen, eine schamlose Lüge oder sie hat einfach die Wirklichkeit vorweggenommen.
Genau.
Ja.
Geschickt, ganz geschickt. Ja. Oder man sagt, um auch auf die allererste Frage zurückzukommen, so ein bisschen kriminelle Energie ist ja da. Ja.
Oh ja.
Sag mal, dann wart ihr in Mexiko und von da aus, wo hat es euch dann hin verschlagen?
Dann ist irgendwann dann doch mal so die Ernsthaftigkeit auch durchgekommen. Und beide haben uns überlegt, okay, wie soll es weitergehen? Für sie war klar, ihre Richtung war dann relativ schnell klar, was sie machen möchte. Und bei mir war einfach auch klar, also ich will schon wirklich schreiben. Und ich wollte erst, also auch wenn ich früher davon geträumt habe, Bücher zu schreiben, wollte ich einfach unbedingt erst Journalistin werden, weil ich mir gedacht habe, da habe ich die Möglichkeit, rumzukommen, viele Menschen zu treffen, immer wieder was anders zu machen. Weil ich dazu neige, dass ich mich dann doch manchmal ein bisschen schnell langweile. Und da habe ich mir gedacht, also Journalistin ist genau das Richtige für mich. Es war es dann auch. Und dann waren wir erst noch ein bisschen in Amerika und ich bin dann nach München gegangen, habe es an der Journalistenschule versucht, bin bis in die letzte Runde gekommen, habe mir gedacht, wow, von, ich weiß nicht, was sich damals beworben haben, 600, 700 Leute auf 30. Und dann dachte ich mir, also muss mir halt so eine Reportage schreiben. Und dann dachte ich mir, super, jetzt habe ich es geschafft, die letzten 30. Die schaffe ich doch auch noch. Die letzten 30 habe ich dann nicht mehr geschafft. Gell?
Das, war die,
das war die bitterste Absage meines Lebens. Da habe ich echt mindestens eine Woche geheult und meine Wunden geleckt. Das hat mich wirklich getroffen. Da habe ich mir gedacht, shit, jetzt ist es vorbei mit deinem Traum. Gell? Fast nun davon, mittlere Reife, kein Studium. Puh, Banklehre um die Welt gereist so, und jetzt sitzt da und weiß nicht, was du machen sollst mit 25. Ich habe ein bisschen meine Wunden geleckt. Aber jetzt bin ich nicht der Typ, der es allzu lange gut kann, dieses Selbstmitleid und Wundenlecken. Ich habe mir gedacht, okay, was für eine Möglichkeit gäbe es noch? Ich habe mir gedacht, gut, fängst halt bei Null an. Und dann habe ich mir gedacht, dann machst du einfach das Abitur nach und studierst und wirst dann Journalistin. Also so eine Vernunft steckt dann auch immer noch in mir. Ja, und dann bin ich an die Abendschule gegangen und habe tagsüber Telefonbanking gemacht, um mir das zu ermöglichen. Habe mich aber gleichzeitig immer weiter auf Volontariate beworben, weil ich das einfach mit meiner Ungeduld möglichst schnell schaffen wollte. Und ja, und habe dann Volontariat bekommen beim Magazin für Marketing und Werbung. Das gehört zum Süddeutschen Verlag oder hat damals zum Süddeutschen Verlag gehört. Wie das jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und habe dann dort ein Volontariat angefangen. Und dann war ich in der journalistischen Laufbahn drin, in die ich rein wollte.
Ist das so? Du hast ja vorher gerade gesagt, dass du wolltest ja rumkommen auch, dass du dir immer an den Orten, an denen du dann anschließend auch warst, die dir ausgesucht hast nach den Orten, oder hast du quasi erst den Auftrag oder die Geschichte gehabt und bist dann dem hinterhergegangen? Wie rum ist denn da deine Motivation gewesen beim Reisen? Oder war es dir einfach wurscht? Wohin?
Da war ich relativ offen. Also mal war es so, dass ich irgendwo hin wollte und mir dann jemand ausgesucht habe. Zum Beispiel wollte ich unbedingt nach Chicago. Und ich habe damals für das internationale Kundenmagazin von Jaguar und Aston Martin gearbeitet und habe mir gedacht, was für eine Story könnten für die toll sein. Und habe dann den Enkel von Mies van der Rohe ausfindig gemacht, der dort als Architekt arbeitet oder gearbeitet hat. Und habe dann eine Geschichte über Architektur in Chicago vorbereitet und bin dann nach Chicago gekommen. Also manchmal war es so. Manchmal war es aber auch so, dass eine Redaktion zu mir gesagt hat, du, da ist der und der Künstler, den würde man gerne machen. Und damals war das einfach, es war auch noch eine andere Zeit, es waren noch goldene Zeiten im Journalismus, muss man ganz ehrlich sagen. Da durfte man auch noch viel reisen, da wurde noch viel Geld in die Hand genommen. Also um die Antwort kurz zusammenzufassen, manchmal habe ich mal was ausgesucht und manchmal ist was für mich ausgesucht worden.
Das ist ja auch tatsächlich so, dass die Welt damals noch größer war. Das vergisst man ja heute einfach auch. So. Ja. Also das war ja, also Internet war schon, aber halt noch nicht in der Form, wie wir das jetzt heute kennen wahrscheinlich. Ja. Also dass du von, ja, da war man angewiesen drauf, dass jemand dahin fliegt und was über jemanden schreibt wahrscheinlich.
Ja, auch, da ist man auch noch ins Archiv vom Bayerischen Rundfunk gegangen, um alte Zeitungsartikel rauszusuchen, gell, wenn man irgendwas recherchiert hat. Das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Gott, das hört sich jetzt alt an, gell?
Ja, das hört sich alt an. Aber das liegt gar nicht daran, dass wir so alt sind, sondern es liegt daran, dass die Zeiten sich so schnell geändert haben.
Eben. Also dafür, dass sich die Zeiten so wahnsinnig schnell geändert haben, sind wir extrem jung, gell? Also,
das nehme ich jetzt mal. Ja. Nachdem du ja so viel rumgekommen bist, was war denn der seltsamste Ort, an dem du jemals warst?
Seltsamste Ort, an dem ich jemals war. Da muss ich jetzt echt überlegen. Das Verrückte ist, dass, also auch seltsame Situationen, dass ich dann oft gar nicht so das Gefühl dafür habe, dass irgendwas echt seltsam ist. Was war der seltsamste Ort? Da fällt mir jetzt echt nichts ein. Der seltsamste Ort. Der seltsamste Ort ist für mich immer noch die Küche. Ich sag's jetzt mal so. Ich habe mir neulich erst wieder gedacht, ich bemühe mich wirklich meiner Familie, was meinen Kindern, gutes, gesundes Essen zu servieren. Und ich finde es auch wichtig, dass frisch gekocht wird, weißt? Aber ich fühle mich nirgends so hilflos und verloren und fehl am Platz wie in der Küche. Also der seltsamste Ort dieser Welt ist für mich die Küche.
Eine wunderbare Antwort, eine sehr wunderbare Antwort. Du hast ja vorhin schon erwähnt und jetzt gerade auch wieder, dass du eine Familie und dass dein Mann aus Frankreich stammt. Wie hast du den denn kennengelernt?
In Paris. Und zwar war ich da gerade auf einer, es war eine Zeit, in der ich mal als Autojournalistin auch gearbeitet habe. Oder ich hatte einen Auftraggeber damals, für den ich Autogeschichten gemacht habe, eine Frauenzeitschrift, die Madame, bei der ich mich auch, jetzt verstärke ich gleich den Eindruck mit der kriminellen Energie. Und die haben damals, sind die auf mich zugekommen, weil sie gewusst haben, ich arbeite ja für das Kundenmagazin von Jaguar und Aston Martin. Und dann haben sie gefragt, ob ich eine Autojournalistin wüsste. Und ich sage dann, ja, mich. Und dann fragen die, ja, haben Sie denn eine Ahnung von Autos? Und dann sage ich, ja, ich bin in einem Autohaus groß geworden. Was stimmt? Wir haben halt nicht nachgefragt. Und es war dann so, ich meine, für diese Frauenzeitschriften, Autothemen, wusste ich genug. Und ich habe es dann immer meinem Vater noch zum Querlesen gegeben, ob auch alles stimmt. Genau, und so war ich dann Autojournalistin. Und damals haben wir die Autofirmen wahnsinnig viel Geld für Journalisten ausgegeben. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen. Aber ich weiß, dass ich eben damals von BMW für eine Fahrzeugvorstellung in Miami gebucht oder eingeladen war. Und ich habe in Paris Zwischenstation gemacht, weil da eine Freundin von mir gelebt hat. Und genau, bei dieser Zwischenstation, bei dieser Freundin gab es dann, ist mal ausgegangen und dann kamen noch ein paar andere dazu und einer davon war Pierre. Also um das jetzt mal zu verkürzen, es war natürlich ein bisschen romantischer und das könnte man jetzt noch ein bisschen ausschmücken. Es war schon sehr romantisch, aber also so haben wir uns dann getroffen bei dieser Zwischenstation und ich bin am nächsten Tag dann weitergeflogen, genau, nach Miami für BMW und habe dort, ich glaube, das war damals ein 6er BMW auf der Rennbahn, durften wir den Test fahren. Ich war die einzige Frau unter den ganzen Autojournalisten und da war damals noch so ein, was hat er jetzt gesagt, sein Depp von GQ dabei, zu mir gesagt hat, zeig mal, dass das Herz einer Rennfahrerin in dir steckt. Ja. Und ich, blöde Kuh, habe mich provozieren lassen, gell? Und bin voll aufs Gas gegangen und auf der Seite gelandet.
Oh nein!
Ja, und es wird noch peinlicher. Und dann bin ich nochmal aufs Gas gegangen. Und dann bin ich so richtig ins Auto, in den Sand eingegraben oder in Kieselstein oder was da war. Ja. Also meine Karriere als Autojournalistin war kurz.
Aber auf dem Weg dahin hast du deinen Mann kennengelernt.
Ja, also dafür hat sich dann schon gelohnt.
Hat sich schon gelohnt, ja. Hat wohl so sein sollen. Ja. Wie seid ihr dann wieder zusammengekommen? Also das war ja wirklich nur so ein Zwischenstopp, hast du gesagt.
Ja.
Und war das da eigentlich schon klar, dass man sich wieder sieht?
Nee, eigentlich noch nicht so, aber eher für ihn, denke ich mir schon. Der hat sich dann ordentlich ins Zeug gelegt und wir haben dann E-Mail-Adressen ausgetauscht und Telefonnummern und hatten dann meist so 3-4 Monate Telefon, E-Mail. Das war dann schon sehr romantisch und nett. Und dann haben wir Silvester zusammen gefeiert und dann war schon relativ schnell klar, also dass es auf jeden Fall wert ist, mal auszuprobieren, was daraus werden könnte. Und dann bin ich für ein halbes Jahr nach Paris gegangen. Und hab mal geschaut, gell? Also, ich sag mal da so Beziehung auf Probe. Nein, also es war schon, es hört sich so zu kitschig an. Ich muss das jetzt ein bisschen lächerlich.
Das darf schon ruhig auch mal, ja, kitschig sein.
Ich zieh das jetzt so
ins Hallo, lächerlich. Auch noch in Paris, Entschuldigung.
Ja, das war schon echt nett. Und während also der Zeit wurde uns dann schon klar, also dass wir uns am Ende der 6 Monate nicht trennen wollten. Und wo will man dann leben? Ich wäre gern nach Paris gegangen. Er wollte nach Bayern. Und dann, weil er so ein Naturfreund ist, ja, und dann haben wir so gesagt, haben gesagt, gut, wir geben uns ein halbes Jahr, wenn er in dieser Zeit hier einen guten Job findet, dann gehen wir nach Bayern und wenn nicht, dann bleiben wir halt in Paris. Und er hat einen Job in Bayern gefunden. Also, damals war ich ein bisschen enttäuscht, ich wäre schon gerne in Paris geblieben und heute bin ich heilfroh, dass wir hier sind.
Wenn du in Paris geblieben wärst, glaubst du, dass du dann jetzt französische Krimis schreiben würdest? Also wäre dann statt jetzt dem Färberviertel in Rosenheim oder dem Riedergarten, wären dann die Schauplätze eher Stadtviertel Le Marais oder der Louvre?
Ja, ich glaube schon, weil ich es echt wichtig finde, dass man die Orte, über die man schreibt, also dass man die wirklich kennt und er spüren kann und dass man da auch hingehen kann und sich auch mal hinsetzen kann und sagt, wie ist die Stimmung oder wie sind da die Leute? Ja, also das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt aus der Ferne über Rosenheim geschrieben hätte.
Das heißt so, dass deine Umgebung und die Leute, die du beobachtest oder die du auch erlebst in deinem Alltag, schon auch die große Inspiration sein können.
Ja, absolut. Und da kommt natürlich noch dazu, dass ich sage, ich bin ja in Bayern groß geworden. Also meine erste Sprache war Bayerisch. Bayerisch war eigentlich meine Muttersprache. Das hat sich jetzt ein bisschen über die Jahre rausgewaschen, so durch die verschiedenen Lebensstationen. Aber ich liebe das Bayerische und freue mich total, wenn ich es höre und komme selber auch immer wieder mehr rein, mit je mehr Leuten man spricht, die Bayerisch sprechen. Ja, und dass ich sage, also ich bin in Bayern groß geworden, das ist einfach meine Sprache und die Mentalität der Leute ist mir einfach sehr nahe. Also ich fühle mich da sehr daheim und glaube, dass ich die Leute auch gut verstehen kann. Ja, weil man ja auch was Gemeinsames hat. Also ich glaube, die Umgebung, die Sprache, die Orte, in denen man aufwächst, prägt einen natürlich sehr. Und ich finde natürlich auch, jetzt kommt meine Bayernliebe durch, gell? Also dass hier unsere Region schon ein ganz, ganz besonderer Ort ist, gell? Du sagst, die Seen, die Berge, also da geht mir wirklich das Herz auf.
Absolut, also, absolut.
Da bin ich dann schon sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich jetzt wieder hier gelandet bin und dass auch meine Kinder hier groß werden.
Was ich mich gerade frage ist, also wenn man hier aufgewachsen ist, sozialisiert ist, du sagst ja, man identifiziert sich ja auch ein Stück weit, man kann die Leute besser verstehen. Aber wenn man immer hier ist und immer hier bleibt, dann fallen einem ja bestimmte Sachen auch gar nicht mehr so auf. Glaubst du, dass das deinen Blick geschärft hat, dass du lang auch weg warst?
Also das hat sicher was verändert. Also weil man ja dann, also man erlebt sie irgendwie auch wieder neu. Es ist zwar was, wenn man dann zurückkommt, es ist zwar was Bekanntes, aber irgendwie dann auch wieder neu und vor einem anderen Hintergrund. Und manche Dinge schätzt man mehr, manche fallen einem mehr auf. Also ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass das meinen Blick geschärft hat. Ja, und dass mir auch selber ganz klar geworden ist, was bedeutet mir hier wirklich was? Also warum fühle ich mich hier so wohl? Ja.
Es geht ja in beiden Romanen, also in Wildfutter und in Liebestöter, um ein etwas ungewöhnliches Ermittlerduo. Magst du uns die beiden Figuren mal so ein bisschen skizzieren? Wer ist denn das und was macht denn die aus?
Ja, also der Vitus Pankratz, das ist der männliche Hauptermittler. Das ist ein ehemaliger Rosenheim-Cop, der suspendiert worden ist und sich jetzt deshalb als Privatermittler durchschlagen muss. Und der Vitus Pankratz ist zwar im Kopf ein sehr offener, moderner Mann, aber gleichzeitig ist er so ein bisschen in seiner Jugend stecken geblieben. Also er liebt zum Beispiel Elvis. Er ist ein wahnsinniger Elvis-Fan. Er spielt selbst Gitarre und er singt auch gerne. Und im Grunde kleidet sich der Vitus auch immer noch so, wie er sich in seiner Jugend gekleidet hat. Jeans, weißes T-Shirt, schwarze Lederjacke. Und das ist ein sehr emotionaler Typ, auch ein sehr temperamentvoller Typ. Einer, der auch Grenzen ein bisschen auslotet. Und so sein Charakter und sein Temperament haben im Endeffekt, und auch sein Gerechtigkeitssinn, haben im Endeffekt auch dazu geführt, dass er suspendiert worden ist. Und sein Nachfolger hat da auch kräftig mitgewirkt, der Hopfinger, dass der Vitus jetzt auf sich allein gestellt ist. Und allein ist er in der Tat in jeder Beziehung. Er ist Witwer und seine Tochter, die Johanna, die sich lieber Joe nennt, wollte unbedingt nach Amerika. Ja, da ist eine Parallele. Die wollte unbedingt nach Amerika Regisseurin werden. Und ist auch nach Amerika gegangen und muss aber wieder zurückkommen, weil dort die Beziehung in die Brüche gegangen ist und es beruflich nicht ganz so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Und die Joe ist jetzt wieder in Rosenheim. Der Papa Vitus ist sowieso schon da. Und dann wird eine Hand, die Hand des Fußballtrainers Wild, Tiger, genannt Tiger Wild, wird im Blindheim gefunden. Und zwar von Vitus.
Ah, okay.
Und da seinem Nachfolger überhaupt nichts zutraut, macht er sich selber auf die Suche. So, genau, also so viel zum Vitus. Also er Der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Den Vitus mag ich wirklich gern.
Das heißt, das ist ein bisschen ein Anpacker auch, oder?
Ja, ein Anpacker.
Ein bisschen Revoluzzer-Anpacker.
Ja, ja, und aber auch ein Sensibler. Also einer, der sich dann auch mal für die Frau, in die er sich dann verliebt, schon auch fast ein bisschen lächerlich macht. Also, oder keine Angst davor hat, sich lächerlich zu machen. Also das ist, gefühlsmäßig finde ich, ist der ziemlich gut drauf. Und ja, und die Jo, seine Tochter, die ist Anfang 30, muss sich jetzt schon so die eine oder andere Frage gefallen lassen, gell, ob jetzt nicht mal die biologische Uhr tickt und was sie denn so aus ihrem Leben macht. Und das Erste, was sie macht dann, was soll sie jetzt sonst machen? Sie fängt an, für ein Rosenheimer Online-Magazin zu arbeiten und begleitet da journalistisch, was ihr Vater an Ermittlungen macht und hilft ihm dann dabei.
Und also ein Vater-Tochter-Gespann.
Ein Vater-Tochter-Gespann, genau. Und die geraten dann schon auch in hoffentlich recht witzige Situationen. Also ich finde ja, Ernsthaftigkeit und Witz sollten möglichst immer Hand in Hand gehen. Und genau. Und ich glaube, mit dem Vitus und mit der Jo, da geht es auch Hand in Hand.
Das Schöne an deinen Büchern ist ja, dass neben all dem, was du jetzt geschildert hast, also diese Charaktere, die ja sehr liebevoll herausgearbeitet sind mit ihren ganzen inneren Konflikten auch und mit der Vielschichtigkeit, auch die ganzen Verstrickungen, die Wendungen, also wer war es denn jetzt eigentlich, dass man bei dir auch immer viel über die Stadtgeschichte von Rosenheim lernt. Wie wichtig ist dir denn das oder wie absichtlich positionierst du denn diese ganzen stadtgeschichtlichen Sachen da drin?
Ja, schon mit Absicht und ich musste auch aufpassen, dass das nicht zu viel wird, weil ich da auch gemerkt habe, also es gibt Leser, die finden das super, die sagen, Mensch, toll, also da erfährt man noch nebenbei so viel über Rosenheim und die Umgebung. Und es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, ganz schönes Gescheithaferl, die Alma, gell? Also, ja, mich interessiert es halt einfach selber immer wahnsinnig. Also ich, egal wo ich bin, ich möchte schon immer wissen, wie sind die Hintergründe, mich interessiert Geschichte. Ich möchte einfach den Ort verstehen und ich finde, Orte wie Menschen versteht man besser, wenn man ein bisschen was von der Vergangenheit auch weiß und erfährt. Und deshalb ist es, macht mir das einfach Freude und Spaß und finde ich, es gehört auch dazu, dass man ein bisschen was von den Orten, an denen die Geschichte spielt, erfährt. Und es sind ja auch die Orte, die dann die Menschen, die dort wiederum leben, geprägt haben. Es ist schon Absicht, dass ich da auch was über die Orte reinschreibe. Und es sind halt auch immer Sachen, die mich begeistern oder die mich faszinieren, wo ich denke, ach, das erklärt einfach was. Ich finde, wenn man durch Rosenheim geht und weiß, was für eine Geschichte da ist, also auch wo die Römer schon waren oder welche Rolle die überhaupt gespielt haben. Und das, ich versuche das ja immer kurz zu halten, aber einfach, dass ich sage, ach, da mal kurz das Fenster aufzumachen und schau, hier haben auch schon andere Geschichten gespielt. Das finde ich einfach schön.
Wie machst du das? Wie recherchierst du da?
Also ich war zum Beispiel im Stadtarchiv. Also okay. Das, um wirklich,
das ist ja toll da.
Das ist wirklich toll. Also da habe ich einfach, um nochmal, also die Sachen, wo ich nicht sicher war und einfach auch so ein paar Sachen zu finden, Stadtarchiv. Ich finde Stadtmuseum in Rosenheim, das ist einfach auch wunderbar, oder? Also das, finde ich, ist so versteckt im Mittertor, aber das ist echt eine Schatzgrube.
Ich habe mir wirklich fest vorgenommen, dieses Jahr habe ich es tatsächlich dann auch gemacht, weil es auch wieder möglich war und ich auch Zeit hatte, einmal im Jahr eine Stadtführung zu machen, weil diese Stadtführerinnen und Führer, die es da gibt in Rosenheim, das wirklich sehr, sehr toll umsetzen und machen und man selber, egal wo man hinfährt, macht man das, aber zu Hause macht man das kaum. Und ich war dieses Jahr in dieser Vibes-Bilder-Führung und die war total spannend. Also
hat die
Rose
gemacht?
Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Das waren zwei Damen und eine hat immer so Rollen eingenommen auch. Genau. Also super. Das ist wirklich auch sehr zu empfehlen. Also neben dem mal in dieses Stadtarchiv zu gehen, da tatsächlich mal diese Führungen auch als Einheimische immer mal wieder irgendwie auch mitzumachen.
Und da habe ich auch zwei mitgemacht. Unter anderem eine Hexenführung.
Du, ganz anderes Thema. Du hast mir erzählt, dass eigentlich James Bond, also in persona, Pierce Brosnan schuld ist, dass du Schriftstellerin geworden bist. Magst du mal erzählen, was das damit auf sich hat?
Na, also mit Schriftstellerin, weiß ich nicht, ob ich das dann so gut geschildert. Doch, du hast, jetzt weiß ich genau, jetzt kriegen wir einen Zusammenhang wieder hin. Ja, und zwar war das so, Mal kurz sammeln. Ich habe damals für das Kundenmagazin von Aston Martin gearbeitet. Aston Martin wiederum war ein Sponsor von dem damaligen James Bond, der ja Aston Martin gefahren ist, nämlich Pierce Brosnan. Und ich durfte damals eine Geschichte mit dem Set-Designer von James Bond machen und war dann in der Nähe von London in den Studios. Und dort war dieses damals, das war diese James Bond-Folge mit dem Eisberg. Und war dann mit dem Set-Design im Studio und vorher habe ich noch gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, vielleicht auch mit dem James Bond selbst ein paar Worte zu wechseln. Sie ist nein, der ist überhaupt nicht vor Ort. Also die Geschichte wird allein um den Set-Designer sich drehen und ich soll mir da mal keine Hoffnungen machen. Und so bin ich auch hin und der Set-Designer war ja auch toll und das Thema war super. Und war dann da mit dem Set-Designer vor diesem Eisberg und habe mir das angeschaut und meine Fragen gestellt. Und dann kam er aus dem Nichts, Pierce Brosnan, und sah besser aus als im Film. Das war der Hammer. Also ich muss jetzt echt sagen, es sieht einfach toll aus. Damals sah er richtig gut aus. Und schaut mich an und ich schaue ihn an und wahrscheinlich bin ich blass geworden. Auf jeden Fall mein Hals ist total zugegangen, Frosch im Hals, meine Knie sind weich geworden. Wahrscheinlich kannte er so Reaktionen, weil er hat einfach freundlich gelächelt und hat gesagt, hello, und ist weitergegangen. Und ich habe die Chance verpasst. Ich hatte wirklich, es ist mir vorher noch nie passiert, ich war starstruck. Stand dann da, musste durchatmen, gerade dass mich nicht umgehauen hat. Und ja, und das ist ein Grund, warum ich jetzt gern Bücher schreibe. Da kann ich nämlich schlagfertig sein, da habe ich Zeit, mir die richtigen Antworten, die richtigen Dialoge zu überlegen. Da kann ich, statt hier eine völlig, wie soll ich sagen, eine Journalistin, die geblendet ist von der Schönheit von James Bond und wirklich wie so eine dumme Nudel dasteht.
Ich finde es super.
Das auch. Aber in der Geschichte hätte ich ganz anders reagiert. Gell?
Ja, natürlich, natürlich. Ja,
der hätte sich verliebt in mich.
Ich finde es. Diese Geschichte natürlich auch. Ich mag ja auch Geschichten, wo es um Scheitern geht.
Ja,
also wo man halt einfach auch mal nicht perfekt ist, ja. Wo einfach auch mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wo
man James Bond an sich vorbeiziehen lässt.
Das Interview deines Lebens hätte das werden können, ja. Wo auch immer es dann hingegangen wäre mit dir, das weißt du ja gar nicht.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass du jetzt da bist, wo du bist.
Ich glaube es auch.
Wenn wir schon gar so über Scheitern haben, was würdest du denn so als so, ja, als so Stolpersteine in deinem Werdegang beschreiben? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, da gab es so Momente, wo ich mir echt gedacht habe, so, boah, bin ich noch irgendwo richtig oder hört? Ich meine, einen hast du vorher schon gesagt, diese Ablehnung auf der Journalistenschule, dass das ein Punkt war, der dich sehr getroffen hat.
Was definitiv war, ist, dass ich kann gut strategisch denken und schlecht strategisch handeln.
Ach, erklär.
Zum Beispiel, wenn ich in Verhandlungen gehe, dann weiß ich in der Theorie, was jetzt ein souveränes, gutes Auftreten wäre. Und bin dann in der Praxis wahrscheinlich doch viel zu sehr ich selbst, als dass ich das wirklich strategisch umsetzen könnte. Da lasse ich mich dann von Sympathien um den Finger wickeln, von meinen, wie soll ich sagen, also ich wüsste manchmal, wie man sich klüger verhalten könnte, als ich es dann im Endeffekt mache.
Ist das was sich über die Jahre verbessert hat? Oder sagst du, das ist so ein Punkt, der wird mich wahrscheinlich lang begleiten?
Auch inzwischen kann ich gut damit leben. Ich bin die Meisterin in der Schönmalerei, kann man sagen. Ich kann mir Dinge gut schön malen. Jetzt male ich es mir halt schön und sage, es ist eigentlich echt ein sympathischer Zug.
Ist es auch, nein. Absolut.
Aber es ist zum Beispiel so, wenn es um Vertragsverhandlungen geht zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Ich liebe einfach echt meine Arbeit und ich freue mich, wenn ich Bücher schreiben kann. Ich weiß natürlich, wenn man diese Freude und diese Begeisterung nicht immer gleich so merken würde, würde sich an der einen oder anderen Stelle natürlich mehr rausholen lassen. Wenn der andere, wenn das Gegenüber nicht sofort merkt, Mensch, die brennt für diese Geschichte, die will sie unbedingt schreiben, dann würde sich mehr rausholen lassen. Weißt? Also so, das weiß ich, dass es aber... da bin ich dann nicht Schauspielerin genug, um das gut umzusetzen. Also
du brauchst einen Agenten oder eine Agentin, die diese Verhandlungen für dich führen.
Das hatte ich. Ich hatte einen Agenten. Und im Moment mache ich es jetzt wieder alleine. Genau. Aber ich finde, prinzipiell ist es schon gut, wenn man jemanden hat, der so den, ich sag mal, so den Kettenhund macht, der gescheit bellt, wenn man jetzt selber nicht so der Typ ist, der so gerne bellt und knurrt.
Aber schade, dass es das eigentlich braucht. Also eigentlich finde ich ja nicht, dass sich jemand wie du ändern müsste, sondern da müsste sich einfach eher das Geschäft ändern. Also im Sinne von, wenn jemand so mit Herzblut dabei ist, dann soll diese Person auch gutes Geld verdienen, weil dann weiß man auch, dass sie ein Interesse daran hat, dass es gut wird. Also das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Also das Ganze so ein bisschen andersrum auch aufzuziehen.
Ja, das stimmt.
Ein ganz interessantes Gespräch auch mal geführt über Freundschaftspreis. Also so, was das eigentlich heißt. Also wenn man irgendwie jemanden bittet, etwas für einen zu tun und dann sagt jemand so, ja, machst mir schon einen Freundschaftspreis. Ja. Weil eigentlich müsste Freundschaftspreis heißen, dass ich es jemandem so gut meine, dass ich dem mehr zahle und weniger. Ja,
so. Das ist ein guter Punkt, dass ich ihn unterstütze.
Anderer Ansatzpunkt.
Ja, und ihm zeige, also deine Arbeit ist es echt wert.
Du sagst ja, dass deine Geschichten frei erfunden sind, aber trotzdem wahr. Was ist denn so die großartigste wahre Geschichte, die du jemals gehört hast?
Ich kann es vielleicht anders sagen. Irgendwie, wenn sie nicht schon vorher wahr sind, die Geschichten, dann wären die wahr. Zum Beispiel, doch die großartigste wahre Geschichte ist, es gibt ja immer so viele, aber eine. Also in Liebestöter ist eine Szene mit einem Wildschwein, die... Damals meine Lektorin, die eigentlich gesagt hat, die ist so absurd, die müssen wir fast rausnehmen. Und die habe ich echt durchgekämpft, weil ich gesagt habe, das ist die Szene, die genauso passiert ist, die ist wahr. Soll ich dir schon erzählen oder ist das ein Spoiler dann? Ist ein Spoiler, gell? Und zwar ist es Freunden von meinem Mann in Frankreich passiert. Die haben in der Nacht ein Wildschwein angefahren und haben sich dann gedacht, das Tier ist tot, was machen wir? Auf weiter Flur sozusagen. Nehmen wir es mit. Machen wir einen Wildschweinbraten draus, gell? Dann kommen die Gallier
wie
durch.
Wie man das halt so macht,
ja, genau.
In Frankreich.
Ja, und dann Asterix und Obelix. Gell?
Genau.
Ja. Du, dann nehmen die dieses Wildschwein und hieven das in den Kofferraum. Schließen den Kofferraum, setzen sich ins Auto
tot.
Und fahren los. Genau, und das war nicht tot. Das war nur ein bisschen damage, weil es angefahren worden ist. Und wie es weitergeht, steht dann in der Geschichte.
Also solche wahren Geschichten verarbeitest du dann auch?
Ja.
Die man liest und sich erstmal denkt so, okay,
die passieren ja auch alle.
Also andauernd.
Ich habe wirklich aus erster Hand im engsten Freundeskreis fährt eine Freundin ein Reh an. Steigt aus, ruft den Förster an. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Nummer man dann wählen muss, aber ruft die richtige Nummer an. Es heißt, kommt gleich einer. Bevor die da sind, hält ein Auto neben ihr und sagt, was ist denn da passiert? Das haben wir gleich. Geht zum Kofferraum. Macht den Kofferraum auf, holt ein Gewehr raus, erschießt das Reh und fährt wieder. In Bayern passiert. Also noch gar nicht so lange her. Also die Geschichten passieren ja auch echt immer wieder so.
Ja, ganz absurd oft. Also in Krimis geht es ja natürlich immer auch um Mord und damit zwangsläufig ja um den Tod. Glaubst du eigentlich an ein Leben nach dem Tod?
Also ich glaube prinzipiell, dass es die beste Idee ist, möglichst viel aus diesem Leben, das man jetzt hier hat, rauszuholen. Ich würde mir wünschen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich möchte es auch nicht ausschließen, weil was man sich vorstellen kann, kann ja auch sein. Also um es kurz zu machen, ja, ich wünsche mir, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber weil ich so sehr dran zweifle, denke ich umso mehr, man muss möglichst das Beste aus diesem Leben rausholen und es echt genießen und mit Freude angehen und dankbar sein und versuchen, möglichst Gutes zu hinterlassen und Gutes zu tun. Das hört sich schon wieder so pathetisch an, aber ich meine es so. Also ist halt so, ja, genau. Kommt wieder die Naivität durch.
Also ich weiß nicht, ob das so naiv ist. Das ist, glaube ich, eher so eine Offenheit auch und auch ein, also ich erlebe dich ja sehr bewusst auch im Jetzt so, ja, also im irgendwie gucken, alles, was du heute erzählt hast auch, ja, so, naja, also da, dann bucht man halt mal den Flug nach Mexiko, weißt du, weil es halt gerade irgendwie auch geht, weil man es auch machen kann. Und ich glaube, das kann schon auch vielen Leuten, die so das Gefühl haben, naja, man ist in so einer Mühle drin oder so, auch einen Weg aufzeigen, dass es vielleicht auch mal anders geht, dass man irgendwie auch mal woanders abbiegen kann, dass man Dinge ausprobieren kann und ja, vielleicht auch mal scheitern darf, ja, und was neu macht. Wenn wir es jetzt gerade schon so mit Tod und Sterben hatten und das ist so meine nächste Assoziation, auch Unsterblichkeit. Das Internet vergisst ja nichts. So. Und du bist ja wahnsinnig aktiv auf Social Media, also so Instagram und Facebook. Hattest du da eigentlich immer schon eine Affinität dazu?
Nee, eher nicht. Weil der Anteil in mir, der eine Rampensau ist, ist genauso groß wie der Anteil von mir, der vielleicht ein bisschen schüchtern ist und möglicherweise auch ein bisschen unsicher und sich in Frage stellt. Also das sind schon zwei Seiten. Ich bin wirklich den Büchern zuliebe ins Internet gegangen und vor allem auf Insta. Ich war länger auf Facebook und Facebook finde ich immer noch nicht so wahnsinnig sympathisch und faszinierend, im Gegenteil. Aber auf Insta, muss ich sagen, fühle ich mich wirklich total wohl. Also da habe ich das Gefühl, wahrscheinlich bin ich einfach nur in so einer echt netten Blase aus Bücherfreunden und Freundinnen gelandet, aber das macht mir echt Spaß. Also ich mache zwar immer auch wieder mal Pausen, zum Beispiel die bayerischen Schulferien, das sind immer meine Pausen. Da ist mir ganz wichtig, dass ich mich ausschließlich auf die Familie konzentriere. Aber ich habe jetzt auch nach den Ferien gemerkt, also ich freue mich drauf, wieder da zurückzukommen und weiß, dass natürlich Social Media Gefahren hat und Nachteile. Aber ich finde, es hat auch viele Vorteile und bringt viel Gutes mit sich, wenn man es gut benutzt. Und ich finde es auch toll und freue mich, dass sich dort auch immer mehr Frauen zeigen und auch Frauen, die nicht mehr 20 oder 30 sind, sondern über 30, über 40, über 50. Und ja, also ich habe da echt Spaß dabei. Manche finden vielleicht das eine oder andere auch peinlich, aber ich denke mal auch, ach, mir macht Spaß, was da rüberkommt, ist ehrlich und wem es nicht gefällt, der muss sich's ja nicht anschauen.
Also für diejenigen, die deinen Account noch nicht kennen, also du machst ja ganz viele so kleine Clips und Videos, schlüpfst da auch in die Rollen deiner Hauptprotagonistinnen und Protagonisten aus den Büchern. Ja. Also man lernt da durchaus auch die Charaktere nochmal so ein bisschen kennen. Und das ist ja schon sehr, sehr viel Aufwand. Also so wie das jetzt ausguckt, wie viel Zeit investierst du denn da?
Das ist ehrlich gesagt meistens ziemlich spontan. Also ich habe zwar, also die Posts, die ich regelmäßig mache, wie so ein Bayerischkurs oder so, also die bereite ich einfach, dann nehme ich mal einen Samstag und bereite dann so die nächsten Wörter vor, die wir so behandelt, oder ich mache immer ein bisschen so kriminelles Insiderwissen und sowas. Also das kann man gut vorbereiten.
Du hast jetzt schön gesagt, kriminelles Insiderwissen. Ja. Prima, köstlich.
Und wenn ich so in die Rollen von meinen Protagonisten schlüpfe oder sonst irgendeinen Schmarrn mache, das ist echt spontan und dadurch braucht es dann auch gar nicht so viel Zeit. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich habe mir so eine Ringleuchte gekauft, weil ich mir dachte, ein bisschen freundlicher ausgeleuchtet, schaut schon besser aus. Gell? Aber so einen großen Unterschied macht es dann auch nicht. Aber zum Beispiel, als ich wieder angefangen habe, nach den Ferien an den Schreibtisch zu gehen, habe ich mich wirklich so gefreut, weil ich einfach es gerne mache. Und dann habe ich mir gedacht, ach, diese Freude kannst du dir zeigen. Und dann stelle ich mir da meine Ringleuchte mit dem Handyhalter auf, tanz in mein Arbeitszimmer und tanz an den Schreibtisch und schaue es mir dann an, denke mir, okay, muss es meiner Familie peinlich sein? Das ist so das Einzige, wo ich echt sage, also manche Sachen, wenn ich mir nicht sicher bin, die zeige ich dann meiner Familie, sage ich, ist das okay für euch? Weil für mich, ich fühle mich damit wohl, ich habe kein Problem.
Deine Söhne sind 12 und 13. Ich verspreche dir, es dauert nicht mehr lange. Da ist denen alles peinlich, was du machst. Und also die nicht mehr als...
Ja, da frage ich sie einfach nicht
mehr. Die nicht mehr als Maßstab nehmen.
Da frage ich sie nicht mehr. Ja, genau. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gemacht.
Ist es mehr geworden jetzt während dieser Pandemie oder war das vorher schon so, dass du so stark unterwegs warst, auch auf Social Media?
Ich weiß gar nicht, ob es mit der Pandemie zu tun hat oder dadurch, dass ich mich eigentlich auch auf Insta recht wohlfühle und da auch wirklich, also da ist auch so ein Kreis und sind so Bekanntschaften draus entstanden, wo ich sage, also da, das fühlt sich an wie eine Freundschaft, also wo man sich auch nicht nur durch die Posts praktisch austauscht, sondern wo man sich auch mal hinter den Kulissen austauscht und Nachrichten schickt und sich weiterhilft, zum Beispiel auch mit Autoren, Kolleginnen, dass man Infos austauscht oder so. Ich erlebe das wirklich als sehr konstruktiv.
Alma, wir sagen ja jetzt schon die ganze Zeit, dass du Alma Bayer heißt, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht wahr. Also Alma Bayer ist ja ein Pseudonym.
Ja.
Warum macht man das eigentlich, dass man sich ein Pseudonym zulegt?
Ja. Also das hat eigentlich nur einen Grund. Ich schreibe ja auch immer mal wieder Sachbücher oder habe früher mehr Sachbücher geschrieben und auch immer mal wieder journalistische Artikel, was früher mehr war. Jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Bücher. Aber zu der Zeit, als ich mich entschieden habe, ein Pseudonym zu nehmen, habe ich noch journalistisch gearbeitet und Sachbücher geschrieben. Und ich wollte es einfach ganz klar trennen. Also so die Fakten von der Fiktion. Und weil so gern ich beim Geschichtenerfinden in die Vollen gehe und auch mal Sachen ausreize, so sehr ist es mir bei der journalistischen Arbeit wichtig, dass es echt korrekt ist. Also und das ist einfach eine andere Arbeitsweise, die ich dann sehr ernst nehme und einfach auch anders angehe. Und das wollte ich ganz klar trennen und nicht vermischen.
Ist es jetzt hier ein Geheimnis, wie du richtig heißt? Oder darf man das wissen? Oder ist es dir lieber, wenn du es hier heute nicht sagst?
Man kann es eh finden. Mein echter Name ist Erika.
Das ist sehr interessant, weil ich überlege gerade, kann ich dich Erika nennen oder geht das jetzt gar nicht mehr, weil ich dich als Alma kennengelernt habe? Das muss ich jetzt nur in meinem Kopf klar bekommen, aber wie wir das zukünftig handeln werden.
Ich habe mich so in Alma reingelebt, also dass Alma für mich auch total passt.
Das ist interessant. Ja, aber wobei, das kann ich gut nachvollziehen, also zu sagen, also ich trenne quasi die Fiktion von dem das andere ist ja auch ein ernsthafter Beruf, aber von dem ernsthaften journalistischen Arbeiten. Einmal, ich habe schon meine letzte Frage. Und zwar interessiert mich, was ist denn so deine Lebensphilosophie?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt meine Philosophie ist. Auf jeden Fall mein Ziel, schon das Beste aus diesem Leben zu machen. Und das Beste in dem Sinne, also nicht im Sinne, ich muss jetzt hier reich und berühmt werden, das würde ich nicht als das Beste bezeichnen, sondern das Beste im Sinne von, ich möchte mit den Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die ich liebe, gute Zeiten erleben und möchte das Leben, ja, also das Leben wertschätzen, auch in der Art und Weise, wie ich lebe. Oh Gott, immer wenn es dann so ernste Fragen werden, dann sieht die Antworten wirklich schlimm an, aber so ist es einfach. Also,
ja, das nicht, Beste aus dem Leben machen. Also, schlimm anhört.
Ja, aber das hört sich so schwer an. Aber andererseits ist es ja auch, also es ist ja auch eine ernste Frage, was ist die Lebensphilosophie? Ja. Ich finde schon, also wenn man das jetzt ernst nimmt, dass man sagt, das Beste aus diesem Leben zu machen und das umfasst alles. Das sage ich in meinem persönlichen Bereich, aus meinen Stärken so viel Gutes wie möglich zu machen, aus meinen Schwächen, meine Schwächen möglichst verhindern, dass die Überhand nehmen, dass ich auch mit der Natur, mit der Umwelt gut umgehen, für die nächste Generation diese Welt echt, sage ich jetzt auch nochmal vor der Wahl, gell, so gut wie möglich zu hinterlassen. Ja.
Ich finde, das ist ein schönes Lebensmotto und eine schöne Philosophie.
Danke.
Alma, wir sind schon am Ende. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich habe das sehr genossen.
Ich auch. Vielen Dank.
Ich wünsche dir alles Gute für die anstehenden Projekte. Ich bin gespannt auf neue Bücher, neue Krimis, neue spannende Geschichten von dir und wünsche dir und deiner Familie sowie deinem alter Ego alles, alles Gute und ja, bleib so wie du bist mit deiner erfrischenden und tollen Art. Dankeschön.
Ich sag Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es war echt, ja, toll, hier sein zu dürfen. Und danke für die Fragen, die ich mir selbst oft auch noch nie gestellt habe. Danke.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.